NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Migration als Normalzustand. Wie aktuell sind unsere Schulbücher? Wie werden Zuwanderer und Flüchtlinge in den aktuellen Schulbüchern dargestellt? Wie weit stimmt das Bild der Gesellschaft, das in Sozialkunde- und Geografiebüchern beschrieben wird, mit der Wirklichkeit überein? Studien, die unter anderem das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig vorgenommen hat, zeigen, dass Migration in den meisten Schulbüchern als Krise, zumindest aber als Ausnahmeerscheinung dargestellt wird. Bilder und Texte schildern eine Bevölkerung, in der fast nur weiße Mitteleuropäer vorkommen. Die Vielfalt, die als Folge von Zuwanderung aus den unterschiedlichsten Kulturen inzwischen auch bei uns Einzug gehalten hat, findet sich nur in wenigen Büchern wieder. Und das stößt immer häufiger auf Unverständnis, wie Rainer Scholz in der folgenden Sendung schildert.
Rebecca W. wohnt in Berlin. Sie hat 2 Kinder an einer evangelischen Schule. Am Ende eines Elterngesprächs wies die Klassenlehrerin ihres Sohnes auf ein Deutschbuch, das die Drittklässler demnächst lesen sollen. Im ersten Text geht es um das Mädchen Vimala. Deren Eltern stammen aus Indien. Als Vimala an einer deutschen Schule neu in eine Klasse kommt, wird sie von vielen Kindern herabsetzend gehänselt. Ausländer hätten hier nichts zu suchen, heißt es an einer Stelle des Schulbuches, oder »Bist du in den Farbtopf gefallen?« Mutter Rebecca war entsetzt.
Ich habe der Lehrerin dann mitgeteilt, dass ich dieses Buch für nicht geeignet halte. Und habe, weil es alles kurz vor den Sommerferien war, also die große Sommerpause halt nahte, noch geschafft, einen Termin mit der Schulleitung zu bekommen. Und der Schulleiter teilte meine Meinung, der hat das sofort begriffen. Und hat auch zugesichert, dass diese Geschichte nicht verwandt wird im Unterricht.
Zwar geht die Geschichte im Schulbuch versöhnlich aus. Die weißen Kinder solidarisieren sich mit der indischstämmigen Vimala und helfen ihr. Aber nach Meinung von Rebecca W. ist das Problem damit nicht gelöst.
Was da aber eigentlich wirklich transportiert wird, ist, wer die Starken sind und wer an die Hand genommen wird und wessen Befindlichkeiten eigentlich ja im Zentrum stehen. Und das sind nicht die des neuen Kindes.
Die Erwartung der Mutter, die Schule würde nach dem Einspruch auf die Verwendung des Deutschbuches verzichten, erfüllte sich nicht. Man habe in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit dem Lehrwerk gemacht und werde zunächst, wenn auch unter Auslassung der kritisierten Beiträge, daran festhalten, sagte die Lehrerin und begann nach den Ferien mit der Lektüre. Wissenschaftlerin wie Inga Niehaus wundert diese Begebenheit nicht. Niehaus arbeitet am Georg-Eckert-Institut in Braunschweig, an dem man sich seit Jahren mit der Frage beschäftigt, wie das Zusammenleben der Kulturen, also Interkulturalität, im Schulbuch abgebildet wird. Da stehe eben häufig der Konflikt im Vordergrund, so Niehaus, ein Konflikt um den Fremden. Im Auftrag der Staatsministerin für Integration, Aydan Özyurt, erstellte das Institut unter ihrer Leitung eine vielbeachtete Schulbuchstudie zum Thema Migration und Integration.
Wir haben herausgefunden zum Beispiel, dass das Thema Migration immer krisenhaft dargestellt wird in den Schulbüchern. Also immer verbunden wird mit zum Beispiel den nicht steuerbaren Flüchtlingsbewegungen gen Europa, dass auch immer dann für die aufnehmenden Länder die Problematik der Integration besteht. Also im Prinzip Migration als eine Ausnahmeerscheinung dargestellt wird in den Schulbüchern, die wir untersucht haben. Wir haben nicht damit gerechnet, dass immer noch auch solche stereotype Darstellungen in heutigen Schulbüchern vorzufinden ist und waren auch sehr überrascht über zum Beispiel die Begriffspraxen. Also hier hat man Schulbuchtexte, wo zum Beispiel in einem Absatz über Menschen mit Migrationshintergrund, Migranten, Ausländer und Türken gesprochen wurden, als wäre alles eins. Und es wird eben nicht ausdifferenziert in den Schulbüchern, wer ist jetzt eigentlich genau damit gemeint.
Dabei werde immer wieder eine Polarität konstruiert, wir und die anderen. Die anderen sind vorrangig die mit anderer Religion, anderer Hautfarbe, Menschen, die vermeintlich in unsere Gesellschaft drängen. Wobei es keineswegs darum gehe, Flucht und Migration als Schulthema auszublenden, so Forschungskoordinatorin Niehaus, es komme auf die Darstellung an.
Was fehlt, ist Migration eigentlich als Normalzustand der Gesellschaft darzustellen. Migration hat es auch historisch bedingt immer gegeben und wird es immer geben. Und es ist eben kein Ausnahmezustand. Also auch Deutsche waren mal Einwanderer in Amerika im 19. Jahrhundert zum Beispiel. Und auch die wurden mit sehr viel Skepsis aufgenommen. Auch dort gab es wirkliche sozusagen problematische Diskurse um die Integration. Das wäre vielleicht gut, um noch mal die Perspektive zu wechseln.
Besonders krass seien Zuschreibungen dort, wo es um schwarze Menschen gehe, sagt Elina Marmer. Die Autorin und Dozentin hat viel zu dem Thema geforscht und ist Mitherausgeberin des Buches »Wie Rassismus aus den Schulbüchern spricht«, eine kritische Auseinandersetzung mit den Afrika-Bildern in der Schule. Durchgängig würden in diesem Zusammenhang die Weißen als kulturell und intellektuell überlegen dargestellt. Während mit der schwarzen Hautfarbe vor allem Negatives assoziiert werde, wie Armut, Rückständigkeit und Krankheit, stehe das Weißsein immer für
schön, intelligent, vernünftig, demokratisch, nicht frauenunterdrückend, emanzipatorisch, fortschrittlich, gebildet, sozial, gerecht, kulturell, fleißig, tüchtig, erfinderisch, vorbildlich. Gehen Sie mit diesen Augen so ein paar Tage durch die Stadt, schauen Sie sich Filme an, Werbeplakate, Zeitschriften. Das werden Sie ganz schnell bemerken.
Schwarze Menschen seien demgegenüber mal offenem, viel häufiger aber verstecktem Rassismus ausgesetzt. Es seien immer dieselben Abbildungen, die das Verständnis der weißen Mehrheitsbevölkerung prägten.
Wir sehen das auf Spendeplakaten, nicht wahr? Auf Spendeplakaten sehen wir, wie schwarze Menschen immer als hilflos, als hilfebedürftig, als ohnmächtig, als ja, also sehr entwürdigend eigentlich dargestellt werden und wo der Weiße immer der oder der, die Weiße immer die RetterInnen sein und wo dieses Überlegenheitsgefühl quasi sowohl den Weißen als auch den schwarzen Betrachtern oder Betrachtern of Color aufgedrückt wird. Wir sind daran gewöhnt, das als Normalität wahrzunehmen und deswegen sehen wir die gleiche Reproduktion im Schulbuch, die gleiche Darstellung nicht als rassistisch an.
Keiner weiß genau, wie viele schwarze Menschen es in Deutschland gibt. Schätzungen gehen von 500.000 aus. Zum Vergleich, derzeit gibt es etwa 200.000 Juden in Deutschland, also deutlich weniger. Auch durch die Flüchtlinge steigt die Zahl der Schwarzen, die in Deutschland leben, derzeit spürbar an. Vor gut 30 Jahren bereits gründete sich die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, ISD. Zu den Aktivisten gehört auch Zepo Bollwinkel. Seine Eltern, der Vater Afrikaner, die Mutter Deutsche, lebten zunächst in Südafrika. Zepo Bollwinkel wurde in Bremen geboren, lebt heute mit Frau und Kindern in Lüneburg und ist Oboist im dortigen Orchester. Er hat ein wachsames Auge auf Schulbücher. Eines Tages kam sein Sohn, ein Fünftklässler, mit einem Gesellschaftskundebuch nach Hause.
Das beginnt gleich mit einem ganz großen Gruppenbild. Da stehen ganz viele Menschen drauf, die offensichtlich die Gesellschaft repräsentieren sollen. Also junge Menschen, Schüler plus Lehrer. Und das ist wirklich faszinierend, dass auf diesem Bild, schätze mal so 200 Menschen sind da drauf, vielleicht ein Schuljahrgang oder so, ist kein einziger schwarzer Mensch, ist kein einziger asiatisch-stämmiger Mensch zu sehen, sind ganz im Hintergrund zwei Menschen zu sehen, zwei junge Frauen, die ein Kopftuch tragen. Also im Prinzip ist dieses Bild ein völlig irreales Bild von Gesellschaft und es ist ein Gesellschaftskundebuch.
Gerade die Bildauswahl in den Schulbüchern, die ja als erstes ins Auge springe, sei oft sehr tendenziös.
Klassisch ist, in Europa stehen berühmte Bauwerke. Also für Paris steht der Eiffelturm, in London ist es entweder Big Ben oder der Tower oder irgendeine Bridge. Das Brandenburger Tor ist überall zu sehen. Manchmal sieht man auch Industrieanlagen, große, als Bild von, so, das ist Europa. Richtung Süden verschiebt sich das dann und da sind dann plötzlich sehr viele Tiere zu sehen. Na, ist irgendwie interessanter und also auf dem afrikanischen Kontinent muss, egal wo, wird immer ein Affenbrotbaum hingepackt. Und die Menschen dort, die dann auch zu sehen sind, sind dann gezeichnet als exotische Figuren.
Der schwarze Musiker Zepo Bollwinkel besucht mit seiner Familie gern die Verwandten in Südafrika. Und da bleibt es nicht aus, dass seine Kinder die Darstellungen in Deutschland mit ihren Erfahrungen aus Afrika vergleichen.
Mein kleiner Sohn, als er in den Kindergarten kam, zu seiner ersten Stunde, da kamen wir gerade aus Südafrika wieder, das ist meine Heimat, und hatten Opa besucht. Und der Kleine ist also direkt auf die Landkarte, auf die Weltkarte, der hing zugestürzt, ganz stolz und gesagt, da komme ich gerade her, da wohnt mein Opa. Und dann stockte er, war genau da, wo sein Opa wohnte, war eine Zeichnung von einer so klassischen Rundhütte mit Strohdach und lauter Menschen mit Baströckchen und Speeren. Und er stockte und sagte, so sieht Opa nicht aus und so wohnt er nicht. Denn natürlich nicht, keiner sieht da so aus und keiner wohnt da so. Das ist aber das Bild, was produziert wird. Und ich weiß, dass es meinen Sohn sehr gekränkt hat. Da ist nämlich stolz, dass Opa ganz nah an der Autobahn wohnt und einen ganz schicken Toyota-Pickup hat.
Am Beispiel seines Sohnes beschreibt Bollwinkel, wie es ist, wenn man plötzlich, nur weil man schwarz ist, für etwas steht, was man gar nicht ist. Sein Sohn sollte ein Referat über seine Heimat halten, vermeintlich Afrika. Er hielt ein Referat, aber nicht über Afrika.
Also mein Sohn hat es gelöst, sehr einfach, der ist nämlich in Uelzen geboren und hat einen furchtbar langweiligen Vortrag über Uelzen gehalten, den kein Mensch hören wollte, sehr, sehr bewusst. Ja, und hat also diese Erwartungshaltung, die dahinter ist, einfach dadurch konterkariert.
In einigen anderen Ländern sei das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Kulturen längst selbstverständlich, schwärmt Zippo Bollwinkel. Das sei eben auch in den Schulbüchern ablesbar.
Ich habe neulich ein Schulbuch aus England gesehen, was mich total begeistert hat, weil dort tatsächlich die abgebildete Schülerschaft absolut divers war, wie man das heute so schön sagt. Und nicht nur das, sondern das Schicke war, dass die diversen Kinder nicht gekennzeichnet waren durch irgendwelche Besonderheiten, wie zum Beispiel ganz ungewöhnliche Namen, sondern die schwarze Schülerin hieß Bertha und der asiatische junge Mann, asiatischer Herkunft, hieß Tom.
Das Bild, das die Medien in Deutschland im Allgemeinen und die Schulbücher im Besonderen vermitteln, sei eben extrem eurozentrisch. Schon allein die gängige Aussage, wonach Kolumbus Amerika entdeckte, sei ja Unsinn. Dass es auf anderen Kontinenten Hochkulturen gab, werde vielleicht für Lateinamerika aufgezeigt, vielleicht auch für den vorderen Orient. Aber Afrika bleibe ein weißer Fleck, wenn es darum gehe, große menschliche Leistungen zu würdigen, wie etwa den Aufbau der alten großen Bibliothek von Timbuktu.
Wenn Kinder in der Schule, Kinder aller Herkünfte, lernen könnten, woher Mathematik wirklich kommt, wo die ersten Bibliotheken standen, dass der Kaiserschnitt auf dem afrikanischen Kontinent schon bekannt war, als man in Europa noch nicht mal Zähne ziehen konnte. Wer das Drei-Gänge-Menü erfunden hat, waren die Mauren in Spanien und so weiter und so weiter. Welche ungeheuren Kulturleistungen Kulturen Amerikas geleistet haben, weit vor den europäischen Eroberungszügen. Also die Erweiterung der Weltsicht, glaube ich, würde für uns alle das Verhältnis ändern.
Die Kritik am offenen oder versteckten Rassismus in deutschen Schulbüchern ist nicht neu. Mittlerweile aber werde sie ernster genommen, berichten Wissenschaftler wie Inga Niehaus. Das sei nicht zuletzt eine Folge der bereits erwähnten großen Schulbuchstudie Migration und Integration aus dem Jahr 2015, erarbeitet für die Bundesregierung, so die Koordinatorin.
Es tut sich was. Also das kann man schon sagen. Wir haben ja nun auch enge Kontakte zu den Schulbuchverlagen. Und ich muss sagen, also nicht zuletzt, aber auch im Zuge der Schulbuchstudie Migration und Integration haben sich die Verlage meiner Meinung nach sehr stark geöffnet und haben zum Beispiel auch Angebote jetzt auf ihrer Webseite platziert, Schulbücher, die besonders Diversität unterstützen.
Das Stichwort lautet Diversität, also Vielfalt. Gesichtet und bewertet wurden und werden vor allem Schulbücher der Gesellschaftswissenschaften, Sozialkunde, Geschichte und Geographie. Deutsch-, Fremdsprachen- und Mathematikbücher sind häufig noch außen vor. Unter den drei großen Schulbuchverlagen in Deutschland, die 90% des Marktes beherrschen, ist auch der Cornelsen Verlag in Berlin. Dort bemühen sich die Verantwortlichen, die externe Kritik ernst zu nehmen, sagt Ulrike Richter, die im Verlag für den Bereich Diversität zuständig ist.
Wir haben ein Netzwerk aus internen und externen Experten, die sagen, mich könnt ihr fragen, kommt zu mir, zeigt mir eure Bilder, zeigt mir eure Illustrationen, eure Texte, ich lese gern drüber.
Es existiert eine Unmenge von Schulbüchern. Allein in Deutschland mit seiner föderalen Struktur gibt es 23.000 Titel. Und es handelt sich um äußerst langlebige Produkte. Manche Ausgaben sind 10 Jahre und länger im Umlauf, und mit ihnen alle Fehler, die gemacht wurden. Die Autoren sind überwiegend Lehrer. Nicht alle arbeiten kultursensibel und sind diesbezüglich auf dem neuesten Stand. Und dann sind da noch die Lehrpläne der Bundesländer mit ihren mehr oder weniger konservativen Bürokratien, deren Vorgaben zu befolgen sind, sagt Pressesprecherin Irena Groh. Etwa die Bildungsministerien, die vorgeben, dass die sogenannte Flüchtlingswelle thematisiert werden soll. Das müsse dann natürlich gemacht werden.
Aber wir können sie unterschiedlich gestalten. Und wir analysieren sehr genau die Texte und die Bilder, die das tun. Und dann passt es eben gar nicht, wenn man Afrika nur darstellt, indem man jetzt, was weiß ich, Flüchtlingssituationen oder vollkommen verarmte Hütten zeigt oder so. Sondern es ist sehr wichtig, dass man dann auch nochmal afrikanische Wissenschaftler oder tolle großstädtische Situationen oder, was weiß ich, begeistertes kulturelles Zusammenleben oder ganz unterschiedliche Aspekte Afrikas auch thematisiert im Schulbuch, aber eben auch, weil man muss ein breites Spektrum zeigen.
Es sei nicht so, dass Lehrbücher vor ihrer Zulassung nicht geprüft würden. Dies geschehe zuweilen sehr akribisch. Wobei man sich fragen müsse, ob wirklich die wichtigen Aspekte in Augenschein genommen würden. Beispiel die Darstellung einer Szene in einer türkischen Großfamilie in einem Grundschulbuch.
Man sieht, die Tür geht auf, zwei Männer umarmen sich, begrüßen sich, da ist total viel los, Kinder spielen auf dem Teppich. Eben das Großelternpaar, wo die ältere Dame dem Opa den Tee einschenkt. Der Teppich wurde beanstandet, dass der zu folkloristisch ist und dass eben diese Situation sexistisch ist, dass der Opa sich den Tee selbst nehmen kann. Wir mussten dann das so verändern, dass der Familienopa jetzt da einfach nur eine Teetasse in der Hand hält und die Oma stehend daneben ihre eigene Tasse trinkt. Ja? Alles auf einem neutraleren Teppichboden und sonst aber die gleiche tatsächliche Großfamiliensituation dargestellt ist.
Der Cornelsen Verlag sieht sich auf einem guten Weg. Diese positive Selbsteinschätzung mancher Verlage könne sie noch nicht teilen, sagt Saraya Gomez, eine Lehrerin in Berlin mit vielen afrodeutschen Schülern. Sie hat gemeinsam mit einem Kollegen und ihren Schülern kürzlich ein vielbeachtetes Projekt zum Thema auf den Spuren von Martin Luther King durchgeführt und wurde gerade zur Antidiskriminierungsbeauftragten der Senatsverwaltung für Bildung ernannt.
In dem Verlag gibt es sicher auch viele Menschen, die Veränderungen anstreben. Die Ist-Situation ist allerdings eben äußerst unbefriedigend für mich als Lehrerin. Ich kann viele Schulbücher so gar nicht benutzen, um herrschaftskritisch und diskriminierungskritisch zu arbeiten. Beziehungsweise ich benutze auch schlechtes Material. Also ich kann das dann eben nicht benutzen, ohne Kommentar oder ohne vorher mit den SchülerInnen gemeinsam das kritisch durchleuchtet zu haben.
Ohne den Druck von außen wäre wenig passiert.
Es war wirklich viel harte Arbeit von vielen, vielen, vielen Menschen, viele Interventionen von Eltern und so weiter nötig und die sind es bis heute. Und es bleibt ja nicht nur bei den Schulbuchverlagen stecken, sondern es ist ja auch, wie gehen LehrerInnen denn dann damit um? Und wir brauchen eine Professionalisierung in Herrschafts- und Diskriminierungskritik, die verankert ist in unserer Ausbildung und auch in unseren Fortbildungen, um wirklich professionell arbeiten zu können.
Und so bedarf es wohl immer noch Einzelner, um Kritikwürdiges zu erkennen. Eltern brauchen da unter Umständen einen langen Atem. Das musste auch Rebecca W. feststellen. Die Berliner Mutter hatte ein Schulbuch in der dritten Klasse für nicht hinnehmbar kritisiert. Sie wandte sich an die Schule, den Schulträger, die Senatsverwaltungen und auch an diverse Interessenverbände. Sie hörte wohlwollende Worte, aber niemand fühlte sich so richtig zuständig und das Buch wurde doch im Unterricht eingesetzt.
Was mich frappiert hat, ist, dass es keine offensichtliche Handhabung gab, um mit so einer Situation umzugehen und eigentlich einfach auch Abhilfe zu schaffen. Und das habe ich mir so nicht vorgestellt. Also es gab so viele Instanzen, Einrichtungen und Agierende, die dann halt eben sich dieses Themas angenommen haben. Und ich war wirklich überrascht, wie sehr wir als Familie, ich als Mutter, dann doch auf diesem Thema sitzen bleibe. Also wie viel Eigenarbeit da auch zu leisten ist, was eigentlich eben leider gar nicht zu machen ist. Das sind ja Kapazitäten, die werden da gesprengt einfach, wenn man das nebenbei machen sollte.
Ein systematisches Nachdenken darüber, welche Schulbücher in einer multikulturellen Gesellschaft gebraucht werden, steht offenbar noch aus.
In der Reihe des Forum hörten Sie Migration als Normalzustand, wie aktuell sind unsere Schulbücher? Eine Sendung von Rainer Scholz, Redaktion Susanne Gommert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.